Warum findet die neue Rechte eigentlich plötzlich die DDR so toll? Wieso ist man auf der einen Seite Putin-Freund und findet Trump eigentlich auch ganz knuffig? Alles Fragen, die uns im politischen Betrieb seit einigen Jahren umtreiben und zu dem es jetzt ein tolles Buch gibt, nämlich das von Volker Weiß, das Deutsche Demokratische Reich, wie die extreme Rechte Geschichte und Demokratie zerstört. Und es ist mir eine große Freude, dass er heute in diesem Podcast ist, im Podcast Zwischenrufe, dem Politik-Podcast aus Sachsen.
Werte Kolleginnen und Kollegen, was ist denn das für ein Käse?
Haben Sie eigentlich mal bedacht,
selbst in Sachsen,
schon alleine diese bodenlose Frechheit,
das ist doch aber nicht der Maßstab.
Ja, da bin ich ja gespannt.
Ja, hallo und herzlich willkommen zur Folge 119 im Podcast Zwischenrufe. Mir gegenüber sitzt heute nicht nur Valentin Lippmann, Abgeordneter der Bündnisgrünen im Sächsischen Landtag, sondern auch Volker Weiß. Herzlich willkommen in Dresden erst einmal.
Hallo.
Den meisten von euch wird er bekannt sein, aber ich werde sie trotzdem noch mal ganz kurz vorstellen, damit wir alle abgeholt haben, die zuhören. Es wird im Anschluss auch noch eine Veranstaltung in der Schauburg stattfinden. Die hat dann bei Veröffentlichung dieses Podcasts schon stattgefunden. Und Sie sind Historiker und Autor, haben damals in Hamburg studiert und zum jungkonservativen Kulturtheoretiker Arthur Möller van der Broek promoviert. Sie haben bereits schon einige Bücher geschrieben, unter anderem Die autoritäre Revolte, Die neue Rechte und Der Untergang des Abendlandes und zuletzt Das Deutsche Demokratische Reich, was gerade schon angesprochen wurde. Und ich habe einen Artikel in der Zeit entdeckt, und zwar von 2016. Ab wann ist konservativ zu rechts? Und die Diskussion scheint ja nicht abzunehmen. Heute diskutiert man immer noch darüber, wie konservativ kann man denn sein, um nicht zu weit nach rechts zu rutschen? Und was würden Sie denn heute anders als in diesem Artikel damals antworten?
Also ich denke, dass ich meine Argumentation eigentlich beibehalten würde. Also es gibt einfach Punkte, an denen ein konservatives Denken den eigenen Rahmen verlässt. Das sind Momente, die man übrigens auch historisch sehr gut nachzeichnen kann, weil die Debatte in den 20er Jahren bereits präsent war. Es gibt Momente einer Überdynamisierung. Heute würde man das dann als populistisch bezeichnen, also eine Radikalisierung. Da geht es natürlich sehr schnell dann auch in Richtung eines nationalistischen oder gar völkischen Denkens. Und natürlich, wenn es ja zu autoritär wird. Letztendlich, natürlich kann man sagen, dass alle diese Elemente im Konservativen bereits vorhanden sind. Interessanterweise hat schon Ernst Nolte den Faschismus als einen radikalisierten Konservatismus beschrieben. Also die Brücken sind da, aber um beim historischen Beispiel zu bleiben, an dem Punkt, an dem eine bestimmte Agitationsform hypermodern wird. Und das kann man eigentlich im Faschismus technisch sehr gut nachvollziehen, der sich den Massen öffnet, der technischen Moderne auch öffnet. Verlässt er eigentlich das Feld des klassisch Konservativen? Und ich denke, diese Koordinaten kann man durchaus beibehalten. Also ich sage mal, eine bestimmte Form der Agitation oder auch Hetze ist eigentlich nicht kompatibel mit einem klassischen Konservativen. Oder wenn wir heute schauen, es gibt Forderungen unter der Fahne der Redefreiheit, plötzlich Begriffe freizugeben, wo ich sagen würde, nein, also so das gute konservative Bürgertum hätte diese Begriffe als unanständig betrachtet. Und plötzlich wird da ja letztendlich einfach dem Affekt dann Raum gegeben. Das ist nicht mehr konservativ.
Hat sich denn Ihrer Meinung nach die Debatte geändert?
Ich fürchte nein, weil Teile des konservativen Milieus sich viel zu stark mittlerweile selber an der extremen Rechten orientieren und meinen, dass man sich die Themen dort vorgeben lassen müsste, entsprechend über die Stöckchen springt, die AfD namentlich natürlich auch hinhält und das eher so eine Mimesis ist, also eine Anpassung an eine Richtung, die das Konservative längst verlassen hat.
Wir hatten ja schon vielleicht eine letzte Frage von mir in diesem Podcast auch Thomas Biebricher und Natascha Strobel auch zu dieser Begrifflichkeit von radikalisiertem Konservativismus. Sind Sie der Meinung, sowas gibt es?
Ja, durchaus. Warum nicht? Natürlich kann sich Konservatismus überradikalisieren. Er hat sich auch immer transformiert. Also das ist schon auch wichtig, über welchen Konservatismus sprechen wir eigentlich. Der Konservatismus im 19. Jahrhundert war völlig anders als der dann im 20. Jahrhundert. Der Altkonservatismus war adelsorientiert, das verschwindet dann. Die Verbindung zu den Kirchen war eine ganz andere, weil sich die Gesellschaft ja auch transformiert. Generell kann man sagen, also in Westdeutschland findet die Demokratisierung, die tatsächliche Demokratisierung des Konservativen, also der Abschied von einem ständestaatlichen, teilweise noch monarchisch oder vor allem auch klerikal geprägten Denken, es findet eigentlich auch erst in den Nachkriegsjahrzehnten wirklich statt. Und man kann über eine Radikalisierungsbewegung, und das wird ja auch durchaus ausformuliert, genau diese Entwicklung auch versuchen, wieder rückgängig zu machen. Also quasi eine Revolution nach hinten, gewissermaßen.
Okay, quasi die Demokratisierung zurück zu dem, was sie vielleicht auch in der Nachkriegszeit war, wäre dann die Radikalisierung?
Ja, da kann man einfache Beispiele nehmen. Es gibt, ich denke jetzt an einen AfD-Politiker aus Brandenburg, er ist dort Parteisprecher, Erik Lehnert, der aus dem Kubitschek-Kreis kommt, der hat schon ganz offen die Wiedereinführung des preußischen Dreiklassenwahlrechts gefordert. Das ist ein Rückschritt, historisch natürlich. Ne? Und das ist natürlich ein massiver Angriff auf die Demokratie. Das ist offensichtlich kein Problem juristisch, finde ich schon auch interessant. Das hat nichts mehr mit dem bundesrepublikanischen Konservatismus zu tun. Das ist eine Radikalisierung, die aber ins 19. Jahrhundert zurück möchte. Und natürlich mit sich bringen würde eine drastische Entmündigung weiter Kreise der Bevölkerung.
Das ist schon mal ein spannender Einstieg, der mich eigentlich daran erinnert, dass ich immer noch von dem großartigen Podium Volker Weiß, Thomas Biebrich und Natascha Strobel auf einem Podium träume zu diesem Thema, aber vielleicht kriegt man das irgendwann nochmal hin. Ich kann mich gut an die letzte Veranstaltung, die wir hatten, erinnern. Es ist ja jetzt das dritte Buch, mit der du hier quasi bei mir bist. Ich glaube, das ist auch selten, aber ich finde es sehr schön. Danke. Und du hattest damals aus dem Buch Autoritäre Revolte irgendwo gelesen und ich fange deswegen damit ein, weil ich etwas sehr spannend finde. Auch damals ging es schon in diesem Buch um Widersprüche innerhalb der Argumentationsmuster der extremen Rechten und der neuen Rechten. Ich glaube, im Kern ging es um die Frage, ob man nun den Islam oder die dekadente Gesellschaft bekämpfen will. Ich glaube, ein Ausschnitt aus einer rechten Buchmesse war quasi ausschlaggebend für diese Diskussion und die Einordnung, dass es eigentlich um weit größere Zusammenhänge geht und dass teilweise der Widerspruch auch angelegt ist in der Systematik. Jetzt hast du in deinem neuen Buch das Deutsche Demokratische Reich, auch das ist ja schon in sich quasi für viele ein Widerspruch, ja dich genau auch mit diesen Fragen sehr, sehr stark beschäftigt. Warum kann man gleichzeitig Trump toll finden und Putin lieben? Warum die DDR auf der einen Seite als quasi kommunistisches Regime verteufeln und trotzdem sich in Nostalgie üben? Ist auch das eine Strategie?
Das ist durchaus eine Strategie, die aber der Rechten eine gewisse Dynamik einfach verleiht. Also bleiben wir bei dem Beispiel DDR. Ich nenne das im Buch eine antikommunistische DDR-Nostalgie. Und was ja tatsächlich komplett das Paradox eigentlich ist. Und die alte Rechte war ja fanatisch antikommunistisch und hat die DDR immer wieder vor 89 aus dem Westen heraus natürlich als den Feind gesehen. Und ich bin selber stutzig geworden, als sich da das Sprechen über die DDR sukzessive verändert hat. Und plötzlich in der Erinnerung, also in einer Art Fehlerinnerung, die DDR konstruiert wurde, in rechten Medien zum Beispiel, als eine Art preußischer Ordnungsraum, den man doch schmerzlich vermisst und vor allem auch als ein ethnisches Reservoir der weißen Deutschen, was auch wieder ein Bruch ist, weil es auch Zeiten gab, in denen der Vorwurf war, dass sozusagen die DDR von sowjetrussischer Seite eher zu Asien umgemodelt wird. Ne? Also dieser alte rassistische Antislawismus kam dadurch. Das ist heute alles verschwunden und die DDR ist wieder auferstanden in einem strahlenden Licht von rechts. Allerdings wird die gesamte ökonomische und auch politische Struktur abgespalten in der Erinnerung. Man meint eben nur einen irgendwie funktionierenden heilen Raum zu erinnern, einer Gesellschaft, in der die Leute aufeinander aufgepasst haben, füreinander da waren und die Dinge in Ordnung waren, was sich natürlich mit der realen DDR nicht wirklich deckt. Das ist eben die eine Erinnerung. Gleichzeitig wird dann die Bundesrepublik als DDR 2.0 angegriffen, was ja auch wieder ein Widerspruch in sich wäre. Also da geht dann dieser abgespaltene, autoritäre, stalinistische Erbschaft, die wird gewissermaßen auf die Gegenwart dann aufgeblendet. Das hat aber noch einen relativ banalen Sinn. Man kann vor allem in, oder eigentlich nur in Ostdeutschland damit weite Teile der Bevölkerung erreichen. Nämlich in dem Moment, wenn ich sage, ich vermisse Dinge an der DDR-Vergangenheit, dann hole ich den Teil der Bevölkerung ab, der irgendwelche nostalgischen Erinnerungen und Gefühle hat. Und das kann man ja auch nachvollziehen aufgrund diverser biografischer Brüche und so weiter. Und wenn ich gleichzeitig mich dann, wie wir es in der Corona-Zeit gesehen haben, dann mit dieser DDR 2.0-Rhetorik der BRD nähere und eine neue Wende fordere, dann kann ich diejenigen adressieren, die sich eher in der Bürgerrechtsbewegung verorten. Insofern habe ich eine Totalabdeckung der Gesellschaft, der ostdeutschen Gesellschaft. Das ist strategisch nicht dumm.
An den Letzteren würde ich gerne mal weiter anknüpfen. Ich finde das ja in der Tat ein sehr, sehr interessantes Beobachten. Auf der einen Seite diese wirklich mittlerweile Verklärung der DDR als, ja, ich finde die Begrifflichkeit preußischer Ordnungsstaat tatsächlich sehr spannend, weil es wird ja tatsächlich auf solche Punkte unter Abspaltung eben der ökonomischen Fragen rekurriert. Auf der anderen Seite dieses sehr, sehr starke, ja nicht nur in der Botschaft nach, wir wollen quasi keine DDR 2.0, sondern auch die Übernahme sämtlicher quasi mit der friedlichen Revolution einhergehender Symbole und Forderungen und letztendlich Proklamationen. Also der Versuch, auch wir sind das Volk, ja ganz, ganz stark zu instrumentalisieren. Letztendlich der Versuch, die Corona-Proteste als eine neue quasi Revolution, als die neue friedliche Revolution gegen die da oben darzustellen. Das kann ja nur funktionieren, wenn es am Ende nicht nur ein instrumentelles Verhältnis ist, sondern auch darum geht, ja quasi diesen Widerstandsgeist zu wecken, der irgendwo vermeintlich noch in Ostdeutschen steckt. Also ihnen wirklich zu erzählen, dass der Staat da oben wieder weg muss und wir die nächste friedliche Revolution brauchen.
Ja, das kann man auch sehr gut nachvollziehen. Corona war ja gerade schon ein Stichwort, nämlich genau zu Beginn der Corona-Pandemie agiert namentlich die AfD noch völlig anders. Mhm. Bis sie dann auf die Idee kommt, diesen angesprochenen Widerstandsgeist zu aktivieren. Zu Beginn der Corona-Pandemie wird gerade von der AfD massiv auf Verschärfung der Regeln gepocht. Es gibt diverse Social-Media-Posts, auch von Alice Weidel vor allem, aber auch Beatrice von Storch, die sagen hier, die Regierung versagt. Wir brauchen viel schärfere Maßnahmen. Und das kippt dann in dem Moment, in dem sich der Staat als handlungsfähig herausstellt. Also der eigentliche Plan war, denke ich, die Narrative dieser sogenannten Flüchtlingskrise auf Corona zu übertragen. Also
forderte Demokratie
quasi. Genau, die Regierung, also das Mantra war ja in den Jahren davor, dass der Staat nicht handlungsfähig sei. Das hat man dann versucht, in die Corona-Zeit zu retten und dann genauso zu argumentieren, der Staat handelt nicht genug, nicht streng genug, wir müssen viel, viel strenger sein mit unseren Umgangsregeln und so weiter, um festzustellen, naja, die Verwaltung handelt sehr wohl. Und dann kippt es. Dann stellt sich die gleiche AfD hin und erklärt einfach genau das Gegenteil von dem, was sie eben noch gesagt haben und wollen dann eigentlich am Ende eine völlige Aufweichung oder gar keine Regeln. Und da wollen sie natürlich wieder ein Rebellentum triggern.
Ich kann mich auch noch gut daran erinnern, die hatten sogar im Sächsischen Landtag quasi kurz nach in der Frühphase der Pandemie, wir machen jetzt alles zu, lassen quasi das Notstandsrecht in Kraft treten. Sachsen hat tatsächlich als eines der wenigen Bundesländer einen Notstandsteil seiner Verfassung drin und machen jetzt hier harte Rand. Ja, und also Schulschließung und alles stand da drin. Das ist übrigens interessant, wenn man ihnen heute diesen Antrag vorhält, wären sie sehr, sehr unruhig. Ja, das ist tatsächlich, merken Sie da auch, dass Sie quasi durchaus schwimmen. Aber vielleicht nochmal einen ganz kleinen Punkt vertiefend daran, war es weil die Frage ja schon etwas größere dann am Ende ist, war es, weil sie gemerkt haben, dass es in ihrer Klientel nicht verfängt? Oder war es, weil sie gemerkt haben, da können wir noch viel mehr holen?
Ich denke, sie haben gemerkt, dass sie dann kein Alleinstellungsmerkmal mehr haben. Was übrigens später ja auch nicht aufging. Aber in dem Moment, als eben die anderen gearbeitet haben, war ihr Alleinstellungsmerkmal weg. Und diese Strategie, wir treiben die anderen wieder vor uns her, hat nicht funktioniert. Also hat man eine Position gesucht, die sich von den anderen unterscheidet. Wir können aber interessanterweise heute mit Blick auf die AfD sagen, dass es insgesamt nicht aufgegangen ist. Weil ja auch die Wahlergebnisse nach Corona nicht so waren, wie sie sich erhofft haben. Aus dem einfachen Grund, dass beispielsweise die FDP auch auf diesen Zug aufgesprungen ist und die angestrebte Fusion mit diesem Corona-Protestmilieu nicht so funktioniert hat. Die haben ja teilweise eine eigene Partei gegründet dann. Und waren, also da gab es große Überschneidungen bei Corona, aber schon in der Flüchtlingsfrage nicht mehr. Vor allem, wenn wir jetzt so das südwestdeutsche Protestmilieu mal anschauen. Das waren sogenannte Gutmenschen zum Teil, die dann in der Corona-Zeit ein wenig die Kontenance verloren.
Kann ich dir als Grüner leidlich drüber klagen, was da auch aus dem, würde man sagen, teil esoterischen Milieu an Corona-Protesten.
Da rollten die Globulis bestimmt.
Da rollten die Globulis, ja. Aber die im Osten hat es ja verfangen. Also die Wahlergebnisse haben sich ja, ich würde jetzt für Sachsen sagen, auf hohem Niveau stabilisiert. Wir blicken jetzt alle mit großer Sorge Richtung Sachsen-Anhalt, wo ja immer noch diese quasi Grundintention mitschwingt. Wir wollen eigentlich das vollenden. Der Staat hat bei Corona gezeigt, was er eigentlich will, die Bürger unterdrücken. Und das passt ja überhaupt nicht quasi. Wir hatten es ja schon zu der DDR-Logik, in dem ja tatsächlich Bürgerinnen und Bürger unterdrückt wurden. Ich habe das Gefühl, dass diese DDR-Anknüpfung sehr stark auf so einer auch ganz basalen kulturellen Ebene stattfindet. Also ich hatte ja von uns diesen Flyer gegeben mit der Simson, das ist ja so ein Großthema gerade, aber es ist ja noch darüber hinausgehend, diese Punkte, wir waren solidarisch miteinander, Nachbarschaft und Freundschaft zählten noch was, ja, wir hatten die da oben versus die da unten, ist ja trotzdem eine Erzählung, die trotz der Verklärung der AfD stattfindet. Funktioniert das vielleicht am Ende doch besser, als wir alle denken?
Ich denke ja, und das hängt, denke ich, auch mit biografischen Brüchen zusammen. Wobei ich sagen muss, also als gebürtiger, gelernter Westdeutscher, es gibt die Erzählung ja überall. Also ich denke, dass da kommt auch ein psychologisches Moment zum Tragen, dass man generell dazu neigt, die eigene Teenagerzeit beispielsweise zu verklären. Also ich mache es nicht, aber ich wünsche mir die 80er nicht zurück. Aber das sind erstmal Effekte, die, glaube ich, generell vorhanden sind. Die Frage ist, wie werden sie politisch aufgeladen? Ich finde es völlig schlüssig, dass es eine ostdeutsche Identität gibt. Selbstverständlich. Es gibt auch eine bayerische Identität und eine norddeutsche und eine saarländische. Und dass natürlich der Teil des Landes, der über Jahrzehnte nach völlig eigenen Regeln als eigener Staat funktioniert hat, eigene identitäre Merkmale hat und da bestimmte Erinnerungen pflegt, die andere einfach nicht teilen können. Das ist ja noch überhaupt nicht die Frage. Ich orientiere mich da an Steffen Mau, der sagt, ja, natürlich ist das vorhanden, aber es ist noch nicht politisch. Und die Frage ist, wie wird das eigentlich politisch aufgeladen? Und da hat vor allem die AfD eben eine gewisse Meisterschaft entwickelt, das in eine bestimmte Richtung zu lenken. Und dann kommen eben diese Momente der DDR-Alltagskultur plötzlich zum Tragen. Wobei die Erzählungen angeblicher funktionierender Nachbarschaften, wie gesagt, auch in der Generation meiner Eltern oder in Westdeutschland ja auch durchaus vorhanden ist. Und vieles wird in meinen Augen dann auch in Ostdeutschland ein wenig verwechselt, weil die Globalisierung hat überall zugeschlagen. Und viele Dinge sind eher Globalisierungsphänomene und hängen jetzt gar nicht unbedingt an der Wiedervereinigung. Hm.
Womit wir bei dem spannenden Feld Russland-USA sind ja gerade sehr aktuelles Thema. Gerade bewegen sich irgendwie größere Heerscharen von AfDlern zu irgendeinem Kongress von jungen Republikanern, um sich mit denen auszutauschen. Gleichzeitig war der sächsische Fraktionsvorsitzende vor wenigen Wochen in Sotschi. Ich habe das Gefühl, man hat ihn dort gut indoktriniert. Die weiteren Reden im Landtag klangen, als hätte sie der Kreml selbst geschrieben. Auch das ist ja ein Spagat, der jetzt nicht nur damit zu tun hat, dass da zwei Personen an der Spitze der Staaten stehen, die für sich genommen natürlich dem Führungsideal der AfD vielleicht am ehesten entsprechen, sondern sie brechen ja mit einer Logik. Ja? Also ich kann mich noch an die NPD im Sächsischen Landtag erinnern, für die waren die Amerikaner und die Russen gleichzeitig die Feinde. Also für die war klar, entweder werden wir vom Bolschewisten wiedergeholt oder der angloamerikanische Bombenterror kommt wieder des Weges, um jetzt mal da ein, zwei Zitate zu bringen. Und in der Neuen Rechten war ja durchaus dieser Globalisierungsaspekt, der ja eher den USA zugerechnet wurde, ja schon ein relevanter in der Argumentation. Die dekadente westeuropäische Gesellschaft war ja auch eine amerikanische Gesellschaft, in deren Überlegungen zu teilen. Wie ist man da hingekommen, dass man jetzt eigentlich beides toll findet? Oder findet man nicht beides toll und es ist ein rein strategischer Ansatz?
Nein, wir haben es ja mit einer anderen USA zu tun und mit einem auch durchaus anderen Russland. Und das verändert dann eben auch die Perspektive. Die deutsche Rechte ist in dem Moment Amerika freundlich geworden, nachdem sie es quasi ein Jahrhundert lang nicht war. Als die amerikanische Politik wieder einen eher isolationistischen Kurs eingeschlagen hat. Das große Anliegen war ja letztendlich, den amerikanischen Einfluss, der sich nach 1945 auf dem Kontinent entfalten konnte, zurückzudrängen. Und erstmal natürlich im Glauben, dass Deutschland wieder mächtig werden könnte und dann auch aus der Erkenntnis, dass Deutschland diese Kraft gar nicht haben wird, kam dann die Überlegung eines Bündnisses mit Russland. Da gab es schon seit den 90ern Debatten mit entsprechenden russischen Nationalisten, also Alexander Dugin wäre hier zu nennen, diese ganze eurasische Bewegung, das teilen längst nicht alle Rechten. Also da gibt es durchaus auch Skepsis, weil eben nicht wenige auch sagen, nein, man möchte doch selber letztendlich der relevante Player dann wieder werden. Aber gut, man sieht eben ein, das geht nicht alleine und da braucht man bestimmte Bündnisse. Und die Amerikaner haben offensichtlich ihre Interessen verlagert. Die Gunst der Stunde möchte man nutzen. Also sozusagen Europa hat nicht mehr die Bedeutung in den geopolitischen Vorstellungen der USA wie früher. Und da sieht man jetzt ein Vakuum, in das man quasi die eigenen Interessen einbringen kann, einer Wiedergeburt letztendlich. Also, und wenn man dann eben Putin, den man ohnehin bewundert, weil er der Tatmensch und der Kraftmensch ist und natürlich der Nationalist mit der entsprechenden Rhetorik auch gegen den Westen, gegen all die Dinge, die man ja selber von rechts am Westen so schlimm findet, da bieten sich dann die Bündnisse letztendlich an.
Wir gehen jetzt nicht der Frage nach, wie stark die Steuerung aus dem Kreml finanziell ist und tatsächlich, aber du hast jetzt selber schon mit Dugin ja auch einen der quasi führenden Ideologen dieses russischen Nationalismus mit angesprochen. Wie stark schätzt du aus den ja wirklich langjährigen Erfahrungen auch mit Institut für Staatspolitik und den ganzen Leuten diese Verwebungen, die intellektuellen Verwebungen in der, ich sag mal, Nähe zu Russland ein? Also gibt es dort ein geschlossenes ideologisches Konzept oder ist das eher was, es hängt an der Person und dem Glauben, dass irgendwie Russland eine Großmacht ist, der man die man gerade zum Vorteil nutzen kann?
Die Frage stellt sich genauso in Richtung USA.
Ja, gerne, das wäre meine zweite Frage dann gewesen. Aber ja.
Das auf jeden Fall. Ich denke, es ist eine Mischung. Also es gibt Kreise, die pflegen tatsächlich einen Kanon, den man sich teilt. Das ist schon interessant, dass Dugin sich sehr stark auf die radikalen nationalistischen Denker der 20er Jahre beruft. Also Heidegger spielt natürlich eine Rolle. Carl Schmitt ist ganz wesentlich.
Definitiv, ja.
Da gibt es, und es gab ja auch seit dem Niedergang der Sowjetunion Kontakte. Das betrifft jetzt aber wirklich nur ein bestimmtes Kernmilieu.
Eins, was auskragt in der Szene, also wir wissen ja, du beschreibst es ja auch in den bisherigen Büchern, wie einflussreich einzelne Akteure in der Neuen Rechten sind.
Ja, es gibt dann Zeitschriften wie die Zuerst beispielsweise, die sich sehr gerne dann auch als Plattform machen und du ihn dann auch wirklich immer wieder mit entsprechenden Lobeshymnen dann auch beschreiben. Das ist das eine. Das andere ist aber einfach auch eine Interessensgleichheit. Man hat eben wahrgenommen, dass auch von der Staatsführung, auch von Putin beispielsweise in einer Art gesprochen wird über den Westen, wie man es selber tut. Mhm. Und da geht es dann vor allem um die Frage der Emanzipation von Minderheiten beispielsweise. Es gibt eine schon amüsante, muss man fast sagen, Fixierung auf die Gender-Theorie, die ja angeblich im Westen alles überlagert. Mhm. Und wir ja
Staatsdoktrin
alle,
ist.
Ja. Genau, und wir alle gar nicht mehr wissen, auf welches Klo wir gehen sollen. Und also diese ganzen Klischees, die werden mittlerweile von oberster Stelle verbreitet. Und da kann man natürlich wunderbar sich wiedererkennen. Da denke ich einfach an eine Rede, die der AfD-Abgeordnete Till Schneider im Magdeburger Landtag gehalten hat, die eine Mischung aus politischer Theologie und offensichtlichem Wahnsinn war, weil er sich da in ästhetisch-soldatische Vorstellungen versteigt. Es war eigentlich schon komisch, aber es war ernst gemeint von seiner Seite. Also wir haben da einfach Schnittmengen in der Weltsicht und das betrifft die USA genauso.
Genau, das wäre jetzt so ein bisschen die Anknüpfung. Wir haben ja in den USA nochmal diesen ganz anderen, viel, viel stärker ja mit den Tech-Oligarchen teilweise verbundenen Einflussbereich, den sie auch faszinierend finden offenbar. Also Elon Musk faszinierend zu finden, ist ja quasi natürlich auch ein instrumentelles Verhältnis. Ich meine, wenn der einen Tweet absetzt und für die AfD wirbt, das ist unbezahlte Wahlkampfwerbung, die kann man sich mal überlegen, was man sonst für so eine Werbereichweite zahlen müsste. Aber viel spannender finde ich ja, wie stark so die Überlegungen sind. Wir hatten das ja nach der Potsdam-Debatte in der AfD, solche Dinge wie Project 25 und andere, wie stark dort die ideologisch-intellektuelle Verwebung zu den neuen Rechten der USA ist. Weil das scheint mir noch so ein bisschen blinderer Fleck zu sein, als dass die alle regelmäßig nach Russland pilgern, gedanklich wie tatsächlich.
Naja, wir bewegen uns hier weiter in Paradoxien. Also wir haben eine eigentlich genuin anti-amerikanische Strömung, nämlich die deutsche Rechte, die sich aber immer mehr amerikanisiert. Auch in der Form. Also es gab auch Debatten und auch man konnte das ja sehen, dass man diese sehr spezifisch amerikanische Form der Rallye, ja, also mit den Puscheln und den bunten Schildern und den großen Hüten, das hat man ja übernommen. Das ist ja eigentlich eine Ästhetik, von der ich mal sagen würde, ja, das, ich empfinde die eigentlich eher als amerikanisch. Dieses Show-Element wird mittlerweile auch von der AfD und drumherum gepflegt. Also das ist eigentlich eine Amerikanisierung. Dann haben wir, das trifft Russland ähnlich, eine sehr starke Wiederkehr der Religion in der Rechten. Die Rechte war, vor allem die neue Rechte, war in den 80ern eigentlich nicht sehr religiös, nicht sehr christlich. Man war eher neopagan oder heidnisch. Man hatte übrigens einen sehr positiven Blick auf den Islam. Auch der Anti-Islamismus ist relativ neu in diesen Kreisen. Und jetzt merkt man auch beispielsweise die Macht der evangelikalen Strömungen, die ja auch in der AfD eine Rolle spielen.
Jetzt hast du einen.
So, und gleichzeitig gibt es das auch, in Russland hat die orthodoxe Kirche natürlich auch eine staatstragende Rolle und agiert stark politisch und auch da gibt es mittlerweile ein Faible für. So, also die Wiederkehr der Religion, die kann man dann auch in Russland oder in den USA aus rechter Seite bewundern und will sie hier ja auch.
Das ist tatsächlich ein Aspekt, der in Sachsen ja durchaus auch eine Rolle spielt. Wir haben ja eine sehr starke evangelikale Szene, möchte ich sie mal nennen, wo es ja auch zu Corona-Zeiten interessante Beobachtungen gab über die Frage von Impfverhalten und Ausbruchsherden und die sehr, sehr AfD-nah sind. Und da finde ich ja einen Aspekt durchaus nochmal spannend, weil die AfD nun als, ich nehme ja immer AfD als jetzt mittlerweile ja wirklich der Partei gewordene Teil der neuen Rechten. Man könnte sicherlich auch noch über den anderen Teil, der da drumherum ist, diskutieren. Ist ja nun selten dabei, Anträge zu stellen, Kreuze ins Klassenzimmer zu hängen, sondern in der Regel erstmal die Deutschlandfahne vor die Schule. Deswegen dieses Thema Religion als Teil dieses ideologischen Bindeglieds, ist das etwas, was ich erst formt oder ist es nur so weit im Hintergrund, dass es quasi auch da, ne, einfach eine Netzwerkbildung ermöglicht, die jetzt in der Praxis noch nicht so stark, außer dass man natürlich die CDU angreift, dass ich mit das C in der CDU nicht mehr existiere, aber gut, das machen auch die Grünen. Also das ist jetzt keine quasi gedankliche Leistung. Oder ist es tatsächlich so, dass das eine größere Rolle spielt? Weil so die vordergründigen Evangelikalen, die habe ich in Deutschland in der AfD noch nicht in dem Maße in der Öffentlichkeit wahrgenommen.
Ja, aber das gehört ja schon in der Gründungsgeschichte der Partei. Nicht nur evangelikaler, auch katholischer Fundamentalismus. Ja. Es gibt einfach eine starke Überschneidung. Und das wird inhaltlich auch durchaus ausformuliert zu diesem sogenannten Lebensschutz.
Ja.
Also eben der Ablehnung von Schwangerschaftsabbrüchen. Das ist in der AfD Standard. Auf jeden Fall. Ja, wobei es da auch wieder ein Ost-West-Problem gibt, weil das in der, denke ich, in der Gesellschaft von der ostdeutschen Länder nicht so gesehen wird. Also da hat man aus der DDR-Tradition ein anderes Verhältnis zur Abtreibungsfrage. Ich denke, das trifft es ähnlich mit den Kruzifixen beispielsweise. Das ist in einer derartig erstmal durchsäkularisierten Gesellschaft, wie es Ostdeutschland eben darstellt, im Vergleich zu Bayern beispielsweise, denke ich, gar nicht so ein Thema, mit dem man erstmal Politik macht. Aber es wird dann letztendlich spielt es natürlich eine Rolle. Und wir haben in der Gründungsgeschichte der Partei beispielsweise starke Einflüsse aus den Strömungen, die sich vehement gegen die Emanzipation von Schwulen und Lesben gestellt haben. Adoptionsfragen, dürfen homosexuelle Kinder adoptieren? Wird die Ehe gleichgestellt? Das sind alles Dinge, die in der Gründungsphase der Partei schon eine Rolle gespielt haben, wo namentlich Beatrice von Storch mit ihrer Organisation auch eine große Rolle gespielt hat.
Und jetzt interessanterweise die AfD das Thema Homeschooling offenbar für sich entdeckt. Ja, auch so ein Thema, was aus den USA dort ja auch vorrangig im
evangelikalischen. Sehr amerikanisch.
Ja, und auch dort ja sehr in dem evangelikalen Teil so rum durchaus sehr beliebt. Mit der Begründung, damit würde man ja quasi die staatliche Indoktrination, da sind wir wieder bei der Gender-Ideologie und dergleichen mehr umgehen können und endlich quasi frei von letztendlich ja tatsächlich Indoktrination aus deren Sicht unterrichten können. Und ich finde es auch interessant, weil die AfD selber ja in diesen Punkten gar nicht mal, und das vielleicht nur als Seitenhieb, so furchtbar stark das Thema sexuelle Vielfalt und Minderheiten, es fällt insbesondere das Thema politische Indoktrination. Also dass quasi Schule zum Ort der harten politischen Indoktrination geworden sei und dort ja tatsächlich wieder den Rückgriff auf den Kampf, den Widerstand gegen die DDR-Obrigkeit sieht, nämlich das quasi die verhasste Staatsbürgerkunde quasi an die Wand malt.
Ja, das ist ja bemerkenswert, dass eine eigentlich ja sehr staatsfixierte oder staatszentrierte Strömung wie die Rechte sich unter bestimmten Umständen eigentlich antistaatlich positionieren kann. Wir hatten das gesehen, als beim Gründungsparteitag jetzt der neuen Jugendorganisation der AfD ein Redner ja eine etwas umstrittene, man weiß nicht, ob es Satire war oder nicht, Show abgeliefert hat. Und dann die Frage aus dem Publikum war, und das fand ich das eigentlich Bemerkenswerte, sind Sie ein Agent der Bundesrepublik? Es lässt ja einen Rückschluss zu, wie man den Staat, den man ja eigentlich begehrt für sich, das ist ja eigentlich immer das Anliegen, die Kontrolle über den Staat zu haben, der ist im Moment aber noch ein Feind.
Wie bis, in den 20er Jahren. Bis zur Revolution. Bis genau. Zur Revolution. Genau. Ja,
also und dann wird auch das Verhältnis zu den Schulen, wenn man sie nämlich in der Hand hat, sich auch wieder drehen.
Wir hatten ja jetzt auch die Diskussion, oder was heißt die Diskussion, die Aufregung über den Stasi-Vergleich und den Verfassungsschutz. Den finde ich alt, weil das höre ich mir im Landtag ungefähr seit, 5, 6 Jahren an. Aber vorher wollte man ja auch immer den Verfassungsschutz stärken. Ja, also das ist ja tatsächlich auch sehr spannend, wie sich auch das Verhältnis dort gewandelt hat. Und nun ja, mir kommt das Ganze, gibt ja im Känguru von Marc-Uwe Kling dieses, ich weiß, passt jetzt vielleicht nur bedingt, aber diese Frage, wo er gefragt, ob er, was er eigentlich politisch ist, und er sagt Kommunist und das Känguru sagt Anarchist, und dann sagt das Känguru quasi, bis zur Revolution können wir zusammenarbeiten, aber danach, so, dann werden wir schauen. Ich hoffe, ich habe es halbwegs richtig wiedergegeben. Und das scheint mir ja tatsächlich so der springende Punkt. Also diese ganzen, worüber wir jetzt reden, diese ganze Anknüpfung und so weiter, das ist doch ab dem Tag weg, wo die Macht quasi da ist. Da wird ja hier keiner quasi in der AfD sich denken, das ziehen wir jetzt weiter durch, zumindest bei erheblichen Teilen.
Gut, da können wir in die USA schauen. Also Trump, der ja im Verein noch, als sie sich noch mochten, mit Elon Musk ja immer die große, den großen Angriff auf die Bürokratie geplant hat, hat jetzt die ICE-Behörde, also nicht jetzt, sondern vor einiger Zeit schon immens aufgeblasen. Also eine derartige Etatsteigerung, die von einem Politiker, der eigentlich sagt, er will alle Etats zusammenstreichen, ja, diese ganzen Kettensägen-Rhetoriken, die hatte man da ja eben längst gehört. Aber in dem Moment, in dem er den Staat kontrolliert, guckt er natürlich, welchen Teil der Verwaltung, in dem Fall eben die Einwanderungsbehörde, baue ich mir quasi als Privatmiliz auf. So, und dann ist eben die ganze angeblich staatsfeindliche Rhetorik überhaupt nicht mehr vorhanden.
Und dann wird auch mit Homeschooling genau so schnell wieder Schluss sein. Und bloß die Frage, was dann, Anführungsstrichen, indoktriniert wird, eine andere durchaus sein. Ich will zum Schluss nochmal auf einen der jetzt eher nochmal ein bisschen weiter zurückreichenden Punkte, nämlich die Verklärung des Nationalsozialismus in einer ja nur nicht dumpfen Art, wo es nicht um, in der Regel nicht um die Holocaust-Leugnung oder die Behauptung, dass das sei alles gar nicht so schlimm gewesen geht, sondern dieser bewusste Versuch, den Nationalsozialismus als ein linkes Ideologieprojekt darzustellen, eingehen, weil mir das etwas scheint, was vorrangig bei den jüngeren AfDlern ein Erklärungsmuster ist. Also ich habe da im Landtag so 3, 4 mittlerweile sitzen, die offensichtlich vorher eine Ideologieschulung irgendwo bekommen haben und die tatsächlich regelmäßig den Eindruck erwecken, dass sie das auch glauben. Und da würde mich tatsächlich nochmal so ein bisschen, weil du das in dem Buch ja auch sehr schön ausgeführt hast, kommt ja auch Dresden mit einem Goebbels-Zitat sogar oder einem vermeintlichen Goebbels-Zitat vor, wie du darauf blickst und für wie gefährlich du das hältst.
Also diese Behauptung, dass der Nationalsozialismus eine linke Bewegung gewesen wäre, die ist überhaupt nicht neu. Der Unterschied ist nur, dass die sehr lange vor allem in einschlägigen rechtsradikalen Zeitschriften zu finden war.
Bei der NPD hatte man das auch eine Zeit lang. Ja, ich kann mich auch noch daran erinnern, wie die Führungskader regelmäßig erzählt haben, es heißt ja nicht umsonst Nationalsozialismus und so. Aber das war irgendwie so, da haben alle da gesagt, oh Gott, wie kann man auf die Idee kommen? Und jetzt scheint das ja gesellschaftsfähig zu sein.
Ja, gleichzeitig hat beispielsweise ein Franz Josef Strauß Ende der 70er das auch schon behauptet. Mhm. Das war ein bisschen so ein Hufeisenweitwurf, könnte man sagen. Darum geht es natürlich auch in dem Moment, wenn ich behaupte, dass die Nazis links waren, sind alle linken Nazis. Und also man ist ein kleiner Mitnahmegewinn. Eigentlich wehrt man sich ja gegen den Antifaschismus, es sei denn, man kann ihn selber auf die Gegner aufblenden. Das läuft schon seit einigen Jahren. Es gibt ja auch immer dieses alberne Zitat, wenn der Faschismus wiederkommt, dann sagt er, sei der Antifaschismus. Das ist genau die gleiche Bewegung letztendlich. Da geht es natürlich auch darum, den Gegner zu entwaffnen und vor allem die eigene Hypothek der Vergangenheit endlich abzustreifen. Also den Krieg, die Kriegsverbrechen, die Shoah, die Niederlage, das sind alles Elemente, die man damit loswerden kann. Und es gibt einen Punkt, der erklärt vielleicht auch gerade, warum das bei Jüngeren dann greift. Aus einer radikal, ich sage mal, libertären Sicht, also dieser Wirtschaftstheorie, die quasi überhaupt keinen Staat mehr haben möchte.
Die Mises quasi, gedanklich.
Genau, die ja auch in den USA sehr stark verbreitet sind. Da gab es schon immer die Behauptung, dass jeder Eingriff des Staates in wirtschaftliche Prozesse, aber auch in Form von Versicherungen beispielsweise, Sozialversicherungen, Krankenversicherung. Sobald der Staat irgendwie agiert, dann sei das totalitär. Und damit quasi kommunistisch und Nazi gleichzeitig. Und da kann, und ähnlich hat auch schon eine Alice Weidel argumentiert, ne, dass sozusagen Eingriffe in die Wirtschaft, das sei eben, die Nazis hätten das ja auch gemacht. Wobei man da sehr genau mal schauen muss, wie eigentlich der NS die Wirtschaft tatsächlich organisiert hat, weil es nicht so einfach zu übertragen ist. Das Absurde daran ist aber, dann schauen wir mal die Schutzzollpolitik von Donald Trump an, das ist ja auch ein Eingriff.
Protektionismus pur.
Genau, also und diese wirklich sehr schlichte Logik, jeder Eingriff in die Wirtschaft sei totalitär, die ist völlig unrealistisch und die lässt sich historisch auch überhaupt nirgends abbilden, weil letztendlich jeder Staat irgendwelche Regularien immer entwickelt. Egal welcher Ausrichtung er letztendlich hat. Also so schlicht lässt sich das eben nicht durchargumentieren. Aber aus einer radikal-libertären Sicht geht das dann.
Jetzt kommen wir zur Kardinalfrage. Was tut man damit? Also es ist ja tatsächlich ein klug angelegter Kampf in einigen Punkten. Also man kann ja nicht sagen, dass es total stumpf ist, mit dem argumentiert wird. Weder bei der Frage Russland noch bei der Frage, jetzt nehmen wir das eben gerade diskutierte, mit der Frage, ob der Nationalsozialismus eine primär linke Ideologie war. Es ist ja nur nicht so, dass wir auf dem plumpen Niveau von Holocaust-Leugnung in andere, früher ja häufiger immer sehr stumpf vorkommende Argumentationsmuster verfallen. Sondern es sind ja schon Argumentationsmuster, die bei vielen Leuten offensichtlich erstmal dazu führen, ja, könnte ja was dran sein und nicht sofort in eine Abwehrreaktion führen. Das ist ja auch der strategische Ansatz, der da ja mit quasi dahinter steht. Und das führt so ein bisschen zu der Frage, ich glaube, du hast das Thema der geistige Bürgerkrieg quasi auch so ein bisschen damit analysiert, in dem wir uns befinden. Wie gewinnen wir den auf der anderen Seite?
Ich würde es ja nicht Bürgerkrieg nennen, es ist ja die Wortwahl der Rechten in dem Fall, die ich da auch nur zitiere. Ich denke schlichtweg auch dagegen halten. Also man kann bestimmte Dinge einfach widerlegen. Das ist natürlich schwierig und das ist vor allem, wenn es um Lautstärken geht, finde ich, kann man immer sehr gut auch mit Ruhe begegnen. Natürlich muss man selber auch schärfer werden. Meine Strategie ist, aber das hängt immer vom Ort und den Umständen ab, meine Strategie ist tatsächlich erstmal auch die Dinge argumentativ zu widerlegen, also namentlich den Geschichtslegenden auch den Boden zu entziehen, weil die völlige Konstruktionen sind. Also wir haben es hier mit Rückschaufehlern letztendlich zu tun und das kann man auch benennen. Und ja gut, die nächste Frage wäre dann tatsächlich, muss man dann wirklich nochmal darüber reden, dass die DDR von ihrer eigenen Bevölkerung abgeschafft wurde? Und jetzt plötzlich 30 Jahre später die Menschen dastehen und so tun, als sei der Westen das gewesen, der Westen an allem schuld ist. Das irritiert mich durchaus. Also die Stimmung war in der Wendezeit sehr eindeutig auf Wiedervereinigung gepolt, was für mich, ich bin im Südwesten von Deutschland aufgewachsen, überhaupt nicht selbstverständlich war. Also von mir aus hätten das zwei Staaten bleiben können. Jetzt ist die Ansage, plötzlich ist der Westen an allem schuld. Der übrigens auch seine Probleme hat, die sich gar nicht so sehr unterscheiden. Ich meinte ja vorhin schon, es geht viel um Globalisierungsfolgen. Aber diese, was du gerade Bürgerkrieg nanntest, da geht es natürlich auch darum, die Ostidentität wieder gegen den Westen anzusetzen, weil man das politisch ausbeuten kann. So, ich finde, das kann man erstmal auch alles klar benennen. Das ist schon mal ein erster Schritt.
Wobei das am Ende natürlich auch wieder zu der Frage zurückkehrt, wie stark eben jene Kräfte, denen man jetzt zuneigt, Russland und die USA, nicht am Ende viel Geld dafür in die Hand nehmen, was wir bis heute gar nicht sehen, um uns zumindest es zu erschweren, es zu widerlegen. Und das finde ich schon etwas, was mich mit Sorge umtreibt, weil wir da nicht mehr über die Frage, wie wir gegenargumentieren, wie wir mit Counterspeech vielleicht arbeiten können, sondern wie man verhindert, dass das andere Narrativ von Tag zu Tag höher gehoben wird.
Und natürlich.
Das ist eine riesengroße sicherheitspolitische Frage, aber ich glaube, es ist notwendig und das ist vielleicht nochmal so ein Abschluss erkennen. Ich bin ja nur vorrangig auch Innen- und Sicherheitspolitiker zu erkennen, dass das was mit Sicherheits- und Innenpolitik zu tun hat, dass das nicht irgendwie eine nette Diskussion, die wir jetzt zu zweit oder dann gleich vor hoffentlich 150 Leuten und mit denen in einer Art kultursoziologischer Auseinandersetzung und einer historischen Bewertung führen, sondern dass das tatsächlich ein, zumindest in großen Teilen, auch ein enormer sicherheitspolitisches Problem ist, weil der Hebel ja genau da angesetzt wird mit diesen Erzählungen, um am Ende, ich bleibe dabei, im Langziel die freiheitliche Demokratie zu stürzen.
Und dafür werden immense Geldmittel auch eingesetzt. Und natürlich ist ein großes Problem diese immense Konzentration von Kapital und technischem Know-how und einer bestimmten politischen Richtung. Und das ist die Realität gerade. Also in Ost wie in West. Die Wiederkehr der großen Mythen, Nation und Religion, auch global ein Thema. Also auch die Fusion von Religion und Nation. Ich verweise immer auf die strukturelle Gleichheit oder Ähnlichkeit mit dem Islamismus. oder schauen wir nach Indien, der Hindu-Nationalismus, das wird alles fusioniert. Ja, also ich würde sagen, global ist die liberale Demokratie westlichen Zuschnitts gerade in einer schweren Krise. Und da müssen wir dann wohl ein wenig kämpfen.
Vielen Dank, Volker Weiß, für die guten Einblicke und die spannende Diskussion. Und damit sind wir am Ende des Podcasts angekommen. Ja. Und
wir hören uns in der nächsten Folge wieder.
Dann mit etwas weniger schwerwiegenden Dingen, aber
hoffen wir.
Nicht weniger spannenden, hoffen wir.
Schauen wir mal.
Wir können euch nicht in jedem Podcast Größen wie Volker Weiß versprechen, sonst hätten wir es nicht bis 119 geschafft. So, in diesem Sinne, herzlichen Dank.
Tschüss.